Das Klima wird rauer an den Märkten oder geht es einfach nur um die Sommerpause? Fakt ist, in den letzten beiden Wochen war es schwer, an den Märkten überhaupt erstens etwas richtig in Bewegung zu setzen und zweitens das, was erreicht wurde, auch zu halten. Wie es jetzt also weitergeht, damit werden wir uns jetzt beschäftigen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt, ich begrüße Sie nach wie vor, bin ja gerade relativ frisch angekommen in Hamburg, bleib auch wie gesagt ein paar Wochen hier, nicht allzu lange, aber doch lange genug, um auch ein bisschen entspannter ranzugehen an die ganze Geschichte und Freunde, Familie zu treffen und dann zieht es mich dann auch schon bald wieder weiter. Es ist tatsächlich etwas ruhiger, ich habe die drei Sommertage genossen, jetzt regnet es in Hamburg gerade wieder, aber ich glaube, das geht auch über die ganzen Lande. Gestern beim EM-Spiel wurde ja schon entsprechend unterbrochen durch den Regen oder also regenbedingt und das ist natürlich etwas, was auch mit dazugehört. Von daher gibt mir das wieder etwas mehr Zeit, mich mit meinem Computer und den Themen auseinanderzusetzen, die mich natürlich am meisten begeistern. Mehr dazu später und in den nächsten Folgen und Sitzungen und wir gehen jetzt direkt in die Zahlen. Ja, was gab es in den letzten Tagen, also in der vergangenen Woche? Wir fangen mal an bei dem IFO-Geschäftsklimaindex am Montag. 88,6 Punkte von erwarteten 89,4. Ein bisschen entfernt, nicht so super weit, aber es zeigt eben auch, dass sich die Stimmung zumindest mal so ein bisschen eintrübt. Und wenn Sie mich fragen, und ich will mich nicht zu tief äußern, aber Sie können es natürlich überall auch mal verfolgen und lesen, auch zu Recht, denn es wird schwieriger in der Wirtschaft, vor allen Dingen für die kleineren Unternehmen. Jetzt reden wir nicht über die DAX-Konzerne, das ist immer noch mal eine andere Liga und auch natürlich auch ein anderes Geschäftsfeld, aber für den Mittelstand wird es offensichtlich schwieriger und das spiegelt sich dann natürlich eben auch im Geschäftsklimaindex nieder. Ja, wir reden über die Energiepreise und natürlich auch entsprechend das Thema der Verbraucher. Ja, auch wenn der Binnenmarkt in Deutschland nicht entscheidend ist, aber so spielt er ja trotzdem eine gewisse Rolle. Ja, Verbrauchervertrauen in den USA war halt ein Thema. Da sind wir über den Erwartungen, auch hier nicht stark, aber trotzdem positiv, was auch dir zeigt, dass die Wirtschaft zumindest von der Annahme her etwas robuster ist, als wir das hierzulande dann vielleicht haben. Und dass die Verbraucher das dann dementsprechend auch so sehen und sich halt auch etwas zuversichtlicher zeigen als erwartet, aber nicht ganz so zuversichtlich wie vorher, also im Vormonat. Also eine gemischte Lage, im besten Fall kann man sagen, mehr oder weniger gleich. Dann Verkäufe neuer Häuser ist ein bisschen runtergegangen von den Erwartungen, deutlich runtergegangen vom Vormonat. Das darf man auch mal ein bisschen sacken lassen auf der einen Seite, warum das so sein könnte. Ja, da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, aber eben auch nicht nur das, sondern dass es eben auch hier zeigt, man ist nicht ganz so entschlossen. Ja, da wird was verkauft, aber eben weniger. So, und das sind natürlich dann so Fakten, wenn man das alles zusammenstellt, ist die Frage, können die Leute sich Häuser kaufen, neue Häuser kaufen oder gehen die lieber auf den Gebrauchtmarkt oder kaufen die überhaupt momentan? Das sind so einfach Punkte. Und die Frage dabei ist natürlich immer damit verbunden, was macht die Fed aus diesen Zahlen? Und die Hoffnung, natürlich, ich wiederhole mich, laufend jetzt mittlerweile, die Hoffnung ist natürlich, dass die Fed dann die Zinsen senkt, um die Wirtschaft weiter am Laufen zu halten. Und deshalb schauen wir natürlich auf diese Zahlen. Dann aus den USA am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt mit den Ersterträgen auf die Arbeitslosenhilfe. Das BIP ist etwas besser als erwartet, aber nach wie vor deutlich, und ich betone, deutlich schlechter als im Vorquartal. Und das ist natürlich eine Thematik, dass die eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Börse vor Begeisterung so ausflippt. Warum? Weil das natürlich zeigt, dass die Wirtschaft in den USA deutlich schwächer ist als im Vorquartal, ja, weil eben einfach weniger produziert wird, Bruttoinlandsprodukt, ja, auf der einen Seite und natürlich damit verbunden auf der anderen Seite die Hoffnung, dass die Fed dann einfach die Zinsen senkt, um das Ganze zu beleben. Ja, also die alte Leier, das alte Spiel. Die Frage ist natürlich, warum haben die Märkte das dann nicht nachhaltig eingepreist, sondern sind eigentlich dann zum Wochenschluss wieder runtergekommen und mehr oder weniger in dem Bereich wieder gelandet, wo sie am Montag angefangen haben. Das ist die große Frage, warum da jetzt auf einmal der Funken nicht mehr ausreicht, um neue Höchststände zu halten. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Dann das Thema Arbeitslosenhilfe, da sind wir mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau, können wir direkt also dann weitergehen. Ja, dann gab es ja dieses berühmte TV-Duell, das wir vielleicht auch verfolgt haben, oder zumindest dann das Inferno, das im Anschluss dann in den Medien ausgebreitet wurde. Joe Biden hat sich nicht wirklich wunderbar präsentiert. Ich meine, wer kann es ihm verübeln in dem Alter? Und dann ist natürlich auch die Frage, wer ist denn eigentlich der Bessere, Donald Trump oder Joe Biden mittlerweile, wenn ich das mal so lese, geht die Frage eher in die Richtung, gibt es denn nicht irgendjemand anders, der sich erbarmt oder der das machen kann? Das darf man auch gespannt erfolgen. Ist natürlich eher so eine Frage dann nachher für die Präsidentschaftswahl, ja, auf die wir dann im Herbst achten. Aber das spielt natürlich so ein bisschen auch in das Thema Unsicherheit mit rein, was vielleicht auch für die Märkte dann wiederum interessant ist, um dann auf der Seite mal ein bisschen kritischer auf die Investments zu schauen. Denn wenn man nicht wirklich weiß, kriegt man den einen oder kriegt man den anderen und am Ende ist es auch egal, dann nimmt man vielleicht doch lieber die Karten vom Tisch. Also ich drücke mich mal ein bisschen salopp aus, aber ich glaube, Sie können es nachvollziehen, beide sind jetzt nicht unbedingt der ganz große Wurf und das sehen wahrscheinlich auch die einen oder anderen Marktteilnehmer, der eine oder andere Börsianer, ähnlich. Ja, was gab es noch? Die Arbeitslosenquote aus Deutschland leicht erhöht, also minimalst erhöht und von daher gibt es an der Stelle jetzt nicht wirklich viel Neues zu sagen. Ich hatte ja schon angedeutet, ich wäre nicht überrascht, wenn es auf die 6% geht. Es ist einfach auch ein kleiner Ausdruck, zumindest ein kleiner, dessen, dass es in Deutschland eben doch nicht so super schnell und so super läuft, wie man sich das wünscht. Und das zeigt sich dann eben auch mal dann in solchen Zahlen. Ist es jetzt ein Grund zur Sorge? Das muss man beobachten, momentan natürlich nicht. Aber es sollte natürlich auch nicht so unbedingt der Trend werden. Ja, und dann gehen wir nochmal in den Preisindex, also die Kernrate des Preisindex, dann in den USA 2,6 sind wir in den Erwartungen, also leicht gesunken von 2,8, aber immer noch ein Stück weit weg von den 2,0, die ja eigentlich so allgemein als Inflationsziel angesehen werden. Ja, nicht nur was die EZB angeht, sondern auch was die Fed angeht. Ja, damit können wir in die kommenden Tage reingehen, die kommende Woche. Hier gab es noch nicht so wahnsinnig viele Prognosen. Mal schauen, was uns hier so erwartet. Wir haben wieder mal die Einkaufsmanager-Indizes, die damit so reinkommen. Das spiegelt natürlich so rein, auch in dem Sinne, ja, wie verhalten sich denn letzten Endes verarbeitendes Gewerbe, wie verhält sich auch die Dienstleistung, das ist auch nochmal so ein anderes Thema. So, und das kann man da natürlich sehen, das zeigt eben auch dann wieder an, wie robust die Wirtschaft ist und was man dann letzten Endes auch daraus für das Zinsniveau machen kann, insbesondere für die USA. So, für uns wichtig, Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate aus Deutschland, 2,4 haben wir. Folgt man jetzt dem Trend, dann sollten wir so langsam auf 2,3, 2,2 gehen. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch als Prognose dann noch entsprechend reingespielt wird. Muss man mal gucken, was dann dazu entsprechend kommt und ob wir da hinkommen. Ich kann es mir gut vorstellen, dass das dann dementsprechend halt auch so veröffentlicht wird. Ob das dann auch so im Portemonnaie aussieht, da bin ich nicht ganz so sicher. Jetzt bin ich ja selber im Land und kann das mal so beobachten. Ich bin gestern nicht mit dem Taxi gefahren, aber ich habe immer so eins von diesen Leihfahrzeugen genommen. Moja gibt es ja in Hamburg, aber ja, so ein Miles oder Car2Go oder wie die heißen. Hier gibt es ja so zwei, drei verschiedene Anbieter. Und es war nicht unbedingt ein preisliches Erlebnis. Vielleicht können Sie es nachvollziehen. Und das wird natürlich nicht in die Verbraucherpreisindex eingepreist, aber natürlich in das tägliche Erleben oder das regelmäßige Erleben der Menschen. Ja, und muss natürlich jeder selber sehen, ob das dann so passt oder nicht. Aber 2,4%, da sieht es bei mir in der Wahrnehmung anders aus. Aber sei es drum. Dann gehen wir in die Eurozone am Dienstag. Wir reden dann hier über 2,5 von 2,6. Das ist die Erwartungshaltung. Schauen wir auch hier, wie entsprechend sich das darstellt. Dann spricht Jerome Powell und es spricht Frau Lagarde, Christine Lagarde. Ich glaube, die Augen sind eher bei Jerome Powell. Logisch, ja, nach den Zahlen, nach den Daten dann. Ja, was kommt dann auch zwischen den Zeilen? Ja, können wir mit Zinssenkung rechnen? Das wird dann die Rolle spielen. Bei Frau Lagarde ist wahrscheinlich eher, na, da darf man dann eher so ein bisschen mal zwischen den Zeilen lesen, ob vielleicht noch was kommt. Aber wenn, dann wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Ich schätze mal, eher wird die Fed hier vorlegen oder den nächsten Schritt machen, um dann vielleicht das Jahr mit der EZB nochmal zu beenden. Also das wäre so eine Möglichkeit. Schauen wir mal, was sich zwischen den Zeilen dann darstellt. Ja, es gibt eine ganze Menge. Dann haben wir den Unabhängigkeitstag, zumindest die vorzeitige Schließung vom Independence Day, der dann am 4. ist, am Donnerstag in den USA, am Freitag dementsprechend angezogene Handbremse. Braucht man nicht zu viel erwarten. Damit ist eigentlich auch die nächste Woche programmiert dazu, dass sie relativ entspannt und ja, ruhig abgeht, vielleicht weniger Volatilität hat, es sei denn, natürlich, es gibt Überraschungen in den Zahlen, da muss reagiert werden, aber wenn alles irgendwie nach Vorschrift läuft sozusagen, dann dürfen wir uns hier eher auf eine ruhigere Woche einstellen. Ja, es gibt Erstanträge Arbeitslosenhilfe nochmal, dann nochmal einkaufsbündische Indizes für die Dienstleistung Deutschland und USA. Alles in allem nicht wirklich so dramatisch, was ganz spannend sein könnte, das Sitzungsprotokoll dann von der FED am Donnerstag und am Mittwoch dann vielmehr. Da darf man gerne mal gespannt sein, ob da noch was rein interpretiert werden kann von den Marktteilnehmern, was vielleicht Bewegung in die Märkte reinbringt. Dann am Freitag geht es entspannt weiter. Es gibt nochmal die Non-Farm Payrolls, Klassiker für entsprechende Volatilität. Ich glaube, spannender ist der geldpolitische Bericht der FED, der natürlich unter dem gleichen Aspekt, was machen die Zinsen, entsprechend interpretiert wird. Da darf man mit Volatilität rechnen. Ob die sich dann über den Nachmittag in den Abend hinein hält, das wage ich zu bezweifeln, weil wir in der ruhigeren Handelswoche dann auch noch am Freitag, kurz vor Handelsschluss, dann in den USA letzten Endes auch nicht so viel erwarten dürfen. Ich glaube auch dann zu Recht. Ja, damit haben wir die Woche im Blick und können uns mal anschauen, wie die ganze Lage in den Charts aussieht. So, wir gehen wie immer zuallererst mal in den DAX Future, den FDAX. Wir sind wie immer im Wochenchart. Und ich habe jetzt mal die Idee, die Prognosezeichnung aus der letzten Woche rausgenommen, weil das auch diese kleine kümmerliche Kerze verdeckt hat. Die Grundidee war ja, ausgehend von der relativ kräftigeren Kerze hier auch der Formation, was ja auch hier ein Piercing-Pattern ist, ja, dass es dann bei Übertreten nach oben weitergehen könnte, ja, also eigentlich auch schon von hier, mit der Option, dass man hier gar nicht erst das Hoch bricht, sondern dort schon abprallt, wenn man das Hoch bricht, dass man dann vielleicht nochmal tatsächlich ein neues Allzeithoch schafft, aber eben auch das Ganze mit angezogener Handbremse, heißt also dann wieder, dieses Potenzial da besteht, dass alles in sich zusammenfällt. So, und das ist eigentlich jetzt schon in dieser Woche geschehen. Wir sind zwar über das Hoch der Vorwoche rausgekommen, aber nur, um dann dort auch wieder aufzuhören. Im Endeffekt, wir sehen hier einen Kreisel, einen Spinning Top, und dieses Spinning Top zeigt uns höchste Unsicherheit. Ja, normalerweise darf man so einen Spinning Top erwarten, wenn eine Bewegung so mehr oder weniger mal richtig ausgereizt ist. Also entweder die so mittendrin, ja, um eben nochmal Luft zu holen und durchzustarten, oder wenn man sich mehr oder weniger verausgabt hat. Sie sehen es, wie die Kerzenkörper immer kleiner werden, bis sie dann halt verschwinden. Dann geht es entweder eine Konsolidierung oder eine Korrektur. Ja, das kann man oft beobachten. Und das ist natürlich die Frage, warum ist es denn hier? Ja, wir sehen ja die Abwärtsbewegung, die ja auch hier mit eher ja, kreiselförmigen Kerzen abgeschlossen ist. Dann gab es mal eine kräftige Abwärtskerze in der Vorvorwoche, dann die letzte Woche, oder die vorvergangene, dann die davor vergangene, also in der Vorvorwoche, dann die grüne Kerze, die ja eigentlich für eine Umkehr gut sein könnte, hätte sein können, aber der Markt hat es nicht geschafft. Und das ist beunruhigend. Es ist insoweit beunruhigend, dass wir immer hier weitere, ja, tiefere Tiefs haben, diese Woche hier, die Vorwoche, aber ein kleiner Ausreißer. Nichtsdestotrotz, ja, wir können hier diese Abwärtstrendlinie auch ein bisschen höher legen, ja, an die entsprechenden Hochpunkte oder in den Bereich der Hochpunkte. Ja, das macht jetzt keinen großen Unterschied, aber wir sehen, wie das Ganze hier eben hält und deckelt. Und damit ist aus meiner Sicht eher die Wahrscheinlichkeit da, dass wir es nicht wirklich hoch schaffen. Vielleicht nochmal so einen kleinen Move, ein paar Punkte, aber dass dem DAX dann die Kraft fehlt, auch unter dem Aspekt, dass aus den USA dann nicht die große Unterstützung kommen wird, weil die Woche eben einfach verkürzt ist, mittendrin dann einfach der Feiertag ist und vor allen Dingen dann am Freitag auch nicht viel zu erwarten ist. Also das kann man hierzu sagen. Und deshalb sehe ich eher hier den DAX runterlaufen auf rund 18.020 Punkte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze noch weiter runtergeht. Also für mich tatsächlich das Szenario, das sich hier jetzt so andeutet, dass wir zumindest mal auf die 17.650 gehen. Ja, so in dem Bereich, um auch mal halbwegs runde Zahl zu nennen. Sollte der DAX hochgehen, wäre ich mehr als überrascht. Also ich kann es nicht ableiten und es gibt auch das gesamte Bewegungsmuster, gibt es das nicht mehr her. Sollte es tatsächlich hochgehen, dann dürfte das nicht wirklich von Bestand sein, dann dürfte das eher für weitere Abverkäufe sorgen, die vielleicht sogar noch heftiger sind, weil dann eben von oben nochmal kraftvoller raufgehauen werden kann, als dann schon mitten in der Bewegung. Heißt also, im Endeffekt keine wirklich großen positiven Aussichten für den DAX. Momentan das Ganze noch verhalten negativ, sozusagen eher im Korrekturmodus. Und wir sehen es, wir haben eine relativ starke Unterstützung im Bereich von rund 18.000, ich runde hier mal bewusst ein bisschen großzügig, rund 18.000, da mal ganz schön wieder Unterstützungsbereich. Der darf halten, der dürfte gerne zumindest mal das eine Mal noch halten. Und da muss man eben sehen, ob tatsächlich Kaufinteresse besteht, das nachhaltig ist, oder ob das Kaufinteresse auf breite eine breite Widerstandsfront trifft, die dann schon in dem ganzen Bereich von rund 18.400 Punkten liegen kann. Ja, also da hat sich hier schon gezeigt, da ist oftmals entsprechend schon mal Price Action zu sehen, Bewegung zu sehen, Interesse im Markt zu sehen. So, das heißt, im Endeffekt haben wir das schon durchschritten, sind abgeprallt in der vergangenen Woche und damit ist der Weg nach unten vorgezeichnet. Schneller Blick noch auf den Tageschart. Ist die letzte Woche sondern vom Hoch- und vom Tiefpunkt wirklich seitlich gelaufen. Ganz enge Konsolidierung. Jeder, der intraday unterwegs war und nicht schnell genug sich von seinen Beständen getrennt hat, also seine Position aufgelöst hat, wird immer wieder erlebt haben, dass die Gewinne, die eben mal da waren, umgedreht sind in Break-Even und dann in Verluste gewandelt wurden und umgekehrt, dass Verluste dann wieder zu Gewinn wurden. Und am Ende, wer nicht schnell genug ausgestiegen ist, hat entweder das eine und das andere oder eben nur das eine oder das andere erlebt. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es sehr frustrierend, in so einem Markt unterwegs zu sein. Wir haben wenig Volatilität, wir haben ein Hin und Her und am Ende außer Spesen nichts gewesen. Ja, das ist so eine typische Woche, die Unsicherheit anzeigt. Das ist so eine typische Woche, die eben auch anzeigt, dass der Markt im Endeffekt müde ist. Müde auch grundsätzlich zu handeln. Es hängt zum Sommer natürlich damit rein. Es liegt aber auch daran, dass wir momentan eben einfach nicht so die Impulse haben. Das, was wichtig war, ist abgearbeitet, ist irgendwie schon veröffentlicht. Ja, und das weiß man auch nicht so richtig, wo die Reise eben hingehen soll. Und damit ist tatsächlich die beste Idee, die man hier haben kann, auf Nummer sicher zu gehen und dementsprechend sich mit Investitionen zurückhaltend zu zeigen. Und dementsprechend ist auch hier im DAX vom Tageschart her eher die Abwärtsbewegung zu bevorzugen. Und die Zeichnung kann aus dem Wochenchart direkt in den Tageschart übernommen werden. Und das nochmal zu aller Deutlichkeit, es geht hier nicht um die zeitliche Komponente, sehen, es zieht sich über Monate, die Zeichnung, sondern es geht nur darum zu verdeutlichen, dass das Ganze sich in Wellenbewegung nach unten bewegt und das darf auch gerne etwas zügiger sein. Damit gehen wir in die Schweiz. Der SMI zeigt nochmal deutlicher eben auch den verzweifelten Versuch der Marktteilnehmer, Kraft zu schöpfen, nochmal durchzustarten. Das war ja eigentlich auch die Idee aus der letzten Woche, dass es tatsächlich nochmal ein Stück hoch geht, wenn auch nur kurz. Ja, wenn auch nur kurz und wenn auch nur ein bisschen. Denn die Woche hat es, zumindest hat der Markt es geschafft, nochmal das Hoch und auch den Eröffnungskurs der Vorwoche zu erreichen bei rund 12.230. 12.233 war das Hoch, was haben wir hier in der Woche erreicht? 12.224, also da sind wir knapp ran, nicht ganz, um dann von dort aus komplett abzuverkaufen und aus dem Positiven direkt ins Negative zu rutschen. Das, was früher grün war, ist auf einmal rot und sorgt damit natürlich für relativ schlechte Stimmung bei den Marktteilnehmern. Wir können uns vorstellen, wer dann seine Gewinne in Verluste wandeln sieht, der hat einfach weniger Spaß am Trading, das liegt ja in der Natur der Sache. Tja, und wenn wir uns das Ganze anschauen, es fehlt die Kraft von oben, einfach weiter zu kaufen, weil die Kraft der Käufer fehlt. Und damit ist aus meiner Sicht auch hier klar, dass wir uns zunächst mal auf den Bereich bei rund ganz großzügig 11.800, 11.780, 70, 60, je nach Schwung einstellen können. Da darf der SMI gerne wieder abprallen, maximal. Aus meiner Sicht maximal rund 11.950, 900 Punkte, vielleicht sogar 12.000 Punkte, aber da wäre ich schon überrascht. Also ja, da darf in Schwüngen hin und her gependelt werden, aber aus meiner Sicht geht es von dort aus dann wieder weiter runter und dann sehen wir den Bereich von 11.650, 11.600 Punkten. So in dem Dreh kann ich mir das vorstellen. Das muss jetzt nicht sofort alles in einem Rutsch geschehen. Es kann sich schon noch ein bisschen hinziehen. Aber Sie sehen es selbst, diese gesamte Aufwärtsbewegung, die bedarf einfach auch noch einer gewissen Korrektur. Und die Frage ist halt einfach nur, wie heftig wird diese ausfallen? Da spielt natürlich der Gesamtmarkt eine Rolle. Das muss man natürlich auch schauen, was ist denn oder wer ist denn im SMI auch so drin? Das sind ja auch viele Werte, die eher, na, sagen wir so ein bisschen der Safe Haven sind, ja, Risk Off. Und das kann natürlich sein, dass der SMI dann dementsprechend gar nicht so stark von der Korrektur betroffen ist, wie das zum Beispiel so eine Nasdaq ist, die wir uns natürlich auch gleich anschauen. Ja, damit gehen wir in den Nikkei. Und der Nikkei war ja in der Vorwoche sehr stark und ist auch in dieser Woche relativ stark gewesen. Ja, in der vergangenen Woche relativ stark heißt, Sie sehen es, sehr, ja, also, oder startet jetzt schon so, na, das ist ja schon die Vorindikation, also startet schon hier die letzte Woche sehr stark, die vergangene Woche, so damals, also die vergangene Woche sehr stark, die Woche davor auch stark, weil wir nämlich hier nach unten gelaufen sind, um dann wieder nach oben zu ziehen. Und die Idee war hier eigentlich zweigeteilt, ja, alternativ, das war die Alternative, kann der Nikkei nach unten fallen, aber eigentlich entweder über die Seitwärtsbewegung nach oben zu laufen oder dann halt direkt nach oben zu laufen und von dort aus dann eben auch wieder runterzukommen. Das war so die Idee, ja, dass wir die Wellen und die Schwünge dann halt auch haben. So, und es ist tatsächlich die Aufwärtsbewegung geworden. Die vergangene Woche war sehr stark und jetzt geht es hier ja schon entsprechend los. Und damit ist eigentlich hier relativ klar, dass wir das Allzeithoch dann endlich mal wieder in Angriff nehmen können bei rund 41.000 Punkten und dann sicherlich einzuplanen, die Korrektur dabei in dem Bereich von rund 39.800, 700 Punkten, so in dem Bereich, vielleicht sogar 500, ja, 400 hat er hier eben schon mit angedeutet, aber so in dem Dreh, damit kann man rechnen, dann liegen hier schon die letzten Hochs der Wochen davor, der vorherigen Wochen, heißt also im Mai, um dann von dort aus idealerweise durchzustarten. Da kann auch hier so eine kleine Trendlinie helfen, das Ganze nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, die kann man, muss man so ein bisschen adjustieren, aber so kann ich mir das vorstellen, dass wir dann eben genau in diesem Bereich, na, sagen wir hier 39.500 vom Allzeithoch nochmal runter korrigieren und von dort aus weiter durchstarten. Und das wäre tatsächlich im Vergleich zu den US-Werten und auch zu den europäischen Märkten, heißt also SMI, aber auch DAX natürlich, deutlich ein Zeichen von Stärke und würde auch zeigen, dass in Asien dann irgendwie doch andere Karten gespielt werden als im Rest der Welt, was ja auch mal ganz gut ist, wenn man über Diversifizierung nachdenkt. Damit gehen wir in die USA. Wir sind im S&P 500 und der S&P 500 hat die zweite kleinere Korrekturkerze hier gezeigt und im Endeffekt haben wir jetzt das Szenario, dass der Markt nach oben gelaufen ist, korrigiert. Und ich hatte ja schon angedeutet, es mag durchaus sein, dass er nochmal hochläuft, aber eben, dass das Ganze ja mehr oder weniger im Sande verläuft. Und das sehen wir hier eben einfach. Man kann das auf Tagesbasis tatsächlich auch als Doppeltop sehen. Schauen wir uns direkt mal an. Ja, ein Top, zweites Top mit so einem kleinen Tief dazwischen. Ja, aber Sie können sich hier lebhaft das M entsprechend einzeichnen. Mithin eine Wendeformation. Auch gerne eine Trendwendeformation, weil wir hier eben das Hoch, das Tief, das tiefe Hoch haben und wir sind eben drauf und dran, hier halt das tiefere Tief zu machen. Das ist noch nicht wirklich gravierend, das ist noch nicht wirklich ein Impact, der schmerzhaft ist. Schmerzhaft wird es erst, wenn die Kurslücke geschlossen wird. Ja, die Kurslücke von der Woche vom 12. auf den 13. Juni, von zwischen den Tagen, also Mitte, Anfang Juni. Und dann wird sich entscheiden, ob der S&P tatsächlich nochmal hochgeht, um von dort einfach die Limits abzuräumen und dann nach oben wieder zu steigen oder ob er dann nochmal kurz hochpendelt, um dann weiter zu fallen. Wenn Sie mich fragen, und das tun Sie ja, deshalb schauen Sie das auch an, aus meiner Sicht ist jetzt der Weg nach unten vorgeebnet und das kann eben sein, dass wir hier gerne auch in Schwüngen uns zunächst mal mit dem Bereich von rund 5.400-350 Punkten befassen dürfen, dann darf der S&P auch nochmal nach oben laufen, um dann weiter abzufallen und zwar zunächst mal in den Bereich von rund 5.200 Punkten. Das ist so das, was ich mir hier am ehesten, zumindest kurzfristig vorstellen kann. Also richten wir uns ruhig ein auf die rund 5.400 Punkte, 350 Punkte. Und wenn man sich das anschaut, würde das schon ein ganz schönes, interessantes Kurs, Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis entsprechend anbieten. Und da muss man eben mal schauen, wie es danach weitergeht. Alles in allem, für alle, die jetzt investiert sind, ich spreche nochmal ein großes Wort der Warnung aus, sich jetzt hier mit Long-Positionen zu befassen und zu beschäftigen. Ja, es mag der See noch ein Stück weit hochgehen, aber Sie sehen, der Markt ist müde, die Marktteilnehmer sind müde und dazu bitte nicht vergessen, die Saisonalität, Sell in May and Go Away, kommt ja nicht von ungefähr und hat sich auch immer wieder bewahrheitet. So, und da darf man gerne etwas vorsichtiger werden. Deshalb sage ich das hier nochmal in aller Deutlichkeit. Damit gehen wir in die Nasdaq rein. Und die Nasdaq zeigt ein ähnliches Bild wie der S&P 500. Ja, wen wundert es natürlich. Die Nasdaq steckt ja zum guten Teil halt auch im S&P 500 drin. Und meine Idee war beim letzten Mal ja, dass wir sowas sehen wie ein Evening Star. Ja, dass wir einfach hier ausgehend von der, naja, Gravestone-Doji-Kerze, also in die Richtung gehend, oder Shooting-Star-Kerze, dass wir hier im Endeffekt eine etwas größere, kräftigere, rote Kerze sehen. Dem ist es nicht, das ist es nicht geworden. Stattdessen ist der Markt nochmal hochgelaufen, auch interessant, ja, vielleicht nochmal runtergefallen, dann wieder hochgelaufen, hochgekauft worden, aber es fehlt, und die Amerikaner sagen es, Follow-Through. Heißt also, es fehlen die Anschlusskäufe, und das ist natürlich gravierend. Auf einem solchen Niveau, wenn keine Anschlusskäufe kommen, warum sind die Marktteilnehmer nicht mehr bereit, den gleichen Preis zu zahlen oder vielleicht auch ein bisschen weniger zu bezahlen, als sie vorher bezahlt haben? Ja, also vor einer Woche, klar, mal eben locker den gleichen Preis oder einen höheren Preis bezahlt und die Woche drauf nicht mehr. Ist man nicht mehr bereit, mehr zu bezahlen. Da ist was faul. Ja, das wäre ja so die Interpretation. Und dementsprechend aus meiner Sicht jetzt nicht mehr die große rote Kerze, die ist vom Tisch, also der Evening Star ist vom Tisch. Aber klar, kann es jetzt erstmal ein bisschen abwärts gehen, noch eine Kerze, um sich dann im Endeffekt hier an dem Bereich von rund 19.000, 30, 40, 50 neu zu entscheiden. Ja, da entscheidet sich, ob wir hochgehen und nochmal einen Anlauf nehmen. Das könnte dann auf Wochenchartbasis zu einem, ja, etwas verschobenem Doppeltop werden, ja, eigentlich ein Dreifachtop, aber nehmen wir dann so diese große M-Formation, die sich daraus ableiten lässt. Aber ich glaube noch nicht mal, dass es so weit kommt, sondern dass wir dann in der Nasdaq nochmal tiefer gehen auf rund 18.700 Punkte roundabout. Also so in dem Bereich, das kann ich mir am ehesten vorstellen. Und das bedeutet, ich nehme mal diese Kerze, dieses hier weg und komme einfach mal hier mit so ran, ja, so in dem Dreh. Das kann ich mir hier vorstellen und dann muss man einfach entsprechend schauen, zwischen 18.700 und rund 19.000 Punkten, wie geht es da weiter? Na, da kann ich mir zumindest mal eine eher seitwärts orientierte Bewegung vorstellen, um dann eben zu entscheiden, geht es nochmal hoch oder fallen wir nochmal runter auf die nächste Stufe. Aber bis dahin, wir müssen noch hören. Dann zu guter Letzt aus den Indizes der Dow Jones, also der YM Future, tja, macht genau das, was er eigentlich auch hier angedeutet, von mir angedeutet machen soll. Er läuft ein Stück hoch, um dann sofort abverkauft zu werden. Er ist noch nicht mal so hoch gekommen, wie ich das hier mir vorgestellt habe. Also hier wäre ja die Möglichkeit tatsächlich gewesen, dass der Dow Jones nochmal weiter nach oben läuft, tatsächlich nochmal ein neues Allzeithoch macht. War aber nicht so. Und stattdessen kommen jetzt schon die Schwäche rein. Und wir sehen im Endeffekt, wenn auch nur niedriger, also nur ein bisschen, immer tiefere Hochs. Und das zeigt einfach, dass hier Verkaufsdruck ist auf der einen Seite. Selbst wenn kein großer Verkaufsdruck ist, ja, wir sehen, das hält ja nicht lange an, es ist auch kein Kaufdruck. Und das ist eigentlich für Aufwärtstrends noch viel gravierender, dass nämlich hier einfach die Marktteilnehmer nicht mehr wollen. Und das, obwohl der Preis immer noch günstiger ist als vorher. Ja, und daraus ergibt sich die Konsequenz, dass wir als nächstes uns darauf einstellen können, rund 38.050, 60, vielleicht 38.100 zu sehen, um von dort aus, ja, die ganzen Karten neu zu mischen. Dann können wir vielleicht nochmal die rund 39.000 sehen als Abpraller. Das wäre negativ zu beurteilen, weil wir dann ungefähr, Sie sehen es, auch die Mitte der Range hier haben. Und wenn die von unten getestet wird und hält, zeigt das eben einfach, dass hier die, ja, die Käufer weg sind und eher von der Seite dann verkauft wird, um den nächsten Bereich anzulaufen. Der liegt bei rund 37.420, rund 37.450, 500. So in dem Dreh. Darauf können wir uns einstellen, wenn nicht sogar noch ein Stückchen tiefer. Damit gehen wir in die Einzelaktien. Und es wird Sie nicht überraschen, dass ich jetzt natürlich eher aus der Idee heraus, dass wir zumindest mal korrigieren, ja, Ihnen entsprechende Ideen mitgebracht habe, die ich entweder schon besprochen habe, um das auch mal zu verfolgen oder vielleicht auch mal einen neuen Einstieg dann zu präsentieren oder halt eben Sachen, die sich gerade entwickelt haben. So, und hier verweise ich schon mal auf Disney. Disney hatte ich Ihnen ja schon mal vorgestellt, also immer wieder mal, und hier, das habe ich hier auch bei der Recherche gefunden, natürlich, hier hatte ich Ihnen den Harami vorgestellt mit der Option, dass es hier von dort aus, ja, hier war dann eben Mitte oder Ende März, Anfang April des Jahres, ja, und seitdem im Wochenchart ist Disney konsequent gefallen, so wie ich das auch angedeutet habe. Ja, das will ich auch mal so zeigen und eigentlich auch gar nicht so entfernt von meiner Zeichnung. Also diese Schwünge dürfen wir immer gerne einplanen. Und jetzt geht es hier aktuell wieder weiter. Heißt also, hier gab es eine Mini-Korrektur, eher zeitlich als preislich. Und jetzt bricht Disney gerade auch wieder in der vergangenen Woche nach unten aus. Das heißt also, dass wir uns hier ausgehend von dem Bereich, in dem wir jetzt gerade sind, also ausgehend vom Tiefpunkt bei 98,38 und dem Hoch, und das ist nämlich das Interessante dabei, von dem Hoch bei 103,68 bzw. das Hoch der gesamten Korrektur 104,22, dass wir uns ausgehend von da eigentlich weitere Short-Positionen vorstellen können. Ja, dass man dann eben an der Stelle sagt, gut, oberhalb des Hochs der Gesamtkonsolidierung, also 104,8, mit dem Einstieg unterhalb des Tiefs der vergangenen Woche, also bei 98,38, ergibt sich dann die weitere Bewegungsrichtung in die Zone von rund $80 und vielleicht sogar noch tiefer. So, und damit sehen Sie selbst, ergibt sich auch ein sehr interessantes, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis, ja, von dem man dann dementsprechend halt auch zehren kann. Also nehmen wir mal den Bereich, und Sie sehen es, 3,3 wird hier gerade angezeigt, rund 3, ja, wenn man damit klarkommt, hat man doch hier eine ganz interessante Idee vor Augen. Ja, der Verlierer der Woche, Best Loser Wins, ein Buch von Tom Hugard, das aber nicht auf die Aktie gemünzt ist, sondern eher auf den Umgang mit Verlusten. Best Loser Wins, vielleicht nicht unbedingt, aber Nike ist in der letzten Woche deutlich unter die Räder gekommen und Sie sehen es, massiver Verlust, und wir reden hier über den Monatschart. Gehen wir mal in die Woche rein, ja, da sehen Sie hier, wie kräftig hier auch dieser Unterstützungsbereich durchstoßen wurde, ohne auch nur einen Hauch von Gegenwehr. Ja, und ich präsentiere hier mal, wenn man so meine Videos und auch mal Schulungen so sieht, wenn ich Kerzen vorstelle, das hier ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Unterstützung gebrochen ist. Punkt, Ende, aus. Und das Ganze am Tagesstart zeigt eben auch nochmal, wie massiv das Ganze ist. Hier am Freitag riesige, große Kurslücke, und dann ging es von dort aus noch nicht mal eine Spur nach Norden, ein bisschen schon, aber das wurde auch wieder für Abverkäufe genutzt. Heißt also, Nike ist massiv unter die Räder gekommen. Jetzt müssen wir uns natürlich mal anschauen, ist es jetzt hier aller Tage Abend? Na, Fakt ist, Buy and Hold, und deshalb habe ich die Monatschart ja zuerst genommen, Buy and Hold mag sich immer ganz toll anhören, aber wenn man sich eben dann überlegt, dass man jetzt aktuell auf dem Niveau von, ja, zuletzt jedenfalls, 2. März 2022 ist in der Woche, ja, also 4 Jahre ausradiert sind. Und nicht nur 4 Jahre, sondern auch $100, $103 ungefähr. Ja, dann zeigt sich eben einfach, dass es ab und an mal tatsächlich ratsam ist, einen Blick auf den Chart zu werfen. Nummer 1, Nummer 2, es ist auch sehr ratsam, ersten Blick auf den Chart zu werfen und dann das Ganze mit Wirtschaftszahlen abzugleichen und nicht umgekehrt. Denn wann kommen die schlechten Zahlen? Wann sind die Analysten, wann sind die Marktteilnehmer kritisch, wenn der Großteil der Bewegung eh schon gelaufen ist? Und das sehen wir hier, die Korrektur und der Absturz von Nike kam schon im Dezember 2021. So, und seitdem hat sich das einfach nur noch beschleunigt. Und wer jetzt die Reißleine zieht, hat schon $100 liegen lassen. Das ist immer das Problem, wenn man eben nur auf die Nachrichten schaut. Also, ja, Sie wissen, warum ich sage, ja, bin der technische Analyst. Und dementsprechend ist die Frage, ja, was machen wir jetzt mit so einer Situation? Wo ist der nächste Unterstützungsbereich? Na, den einen haben wir gerade gerissen und der nächste wartet hier. Bei rund 68 Dollar, sind wir mal großzügig, bei 70 Dollar, da sind wir ja schon fast, da wartet der nächste Unterstützungsbereich. Sie sehen, das ist so das Hoch von November 2015, immer wieder mal getestet, 2018 hier nochmal, 2019 im Januar und dann eben hier in dieser großen Kerze 2020 im März. Da bewegen wir uns hin. Lässt sich daraus jetzt ein Chance-Risiko-Verhältnis ableiten? Natürlich nicht. Ja, das sehen Sie selbst, da muss man nicht wirklich groß auf den Chart schauen ins Lehrbuch vielmehr. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass es sicherlich hier zu einer Erholung kommen mag, nochmal nach oben geht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass tatsächlich hier die Kurslücke geschlossen wird. Das wäre tatsächlich eine Überraschung und wäre auch eher nochmal positiv für Verkäufer als für Käufer. Ja, aber selbst wenn dem so wäre, na, dann könnte man in dem Bereich bei maximal 90 Dollar Short-Einstiegen Ausschau halten, um dann den weiteren Abverkauf der Nike-Aktie entsprechend zu begleiten. Hierbei ist natürlich auch ein Wort der Vorsicht gesagt. Sie können sich natürlich vorstellen, dass bei schlechten Ergebnissen auch sofort das Management unter Beschuss steht, das ausgetauscht wird. Da wird der Ruf ja auch schon wieder entsprechend laut und sich dann natürlich auch einiges wieder verändert. Das heißt aber auch, ein weiterer Abverkauf kann dann langfristig gesehen für die Freunde von Nike natürlich dann auch wieder eine Einkaufs- und Einstiegsgelegenheit bedeuten, mit dem Potenzial dann eben wieder im Laufe der Zeit die 100 Dollar nach oben zu klettern. Ja, also solche Sachen darf man sich gerne immer wieder mal anschauen. Das ist mal so als Exkurs, nicht unbedingt der super Trading-Tipp jetzt hier für die nächste Woche, sondern eher die Idee, auch mal das Ganze aus dem Lehrbuch heraus zu betrachten und deshalb hier der Exkurs damit rein. Ja, und zu guter Letzt, wenn wir schon über einen schwachen Wert reden, dann reden wir eben auch mal über Bayer, wieder mal über Bayer. Hier gab es ja zuletzt zwei Möglichkeiten, beziehungsweise, naja, eine war ja mal hier eingezeichnet, dass es nochmal nach oben gehen könnte, auf die rund 29 Euro dann, na, knapp 30, 29 Euro, ja, das war so eine Idee, oder eigentlich mit dem Abpraller, und das war im Endeffekt die Alternative, bei rund, was haben wir hier, 26,95, bei rund 27 Dollar und oder Euro. Wo sind wir gelandet bei der Variante? Also wir sind hier hochgekommen, ja, da hatten wir hier so die Art Bullish Engulfing. Ja, dann hatte ich Ihnen das hier vorgestellt in der Woche vom 21. Juni. Da hätte es dann hochgehen können, ist es ja auch, um dann von dort aus abzuprallen, ist es ja auch. Mit der Option, dass es hochläuft, ist es nicht. So, also dazu ist Bayer aktuell eben einfach zu schwach und damit ist das Szenario hier klar. Ja, wir folgen hier einfach dem Abwärtstrend über weitere tiefe Hochpunkte. Hier das höhere Tief bricht jetzt hier nicht wirklich diese entsprechende Abfolge, ganz im Gegenteil. Was wir hier nämlich sehen, das ist die richtige, was wir hier nämlich sehen an der Stelle, ist, dass wir hier im Endeffekt nur so eine Bärenflagge haben, die ich hier mal entsprechend kopiere, zack, dass man das Ganze hier dann also sieht, ja, dass wir hier so eine Bärenflagge haben, die es aber auch schon gar nicht mehr schafft. Ja, so. Und damit ist es klar, dass wir hier bei Bayer eher eine Abwärtsbewegung weitersehen dürften als weitere Anstiege, mit dem Bruch dann dieser wichtigen Zone um die 25,50. Das Tief hier von dieser Gesamtzone liegt dann hier bei entsprechend 24,96, also 25 Euro mehr oder weniger glatt. Und Sie sehen, von der linken Seite ist dann da nicht mehr viel. Das heißt, wir kommen auf neue Tiefs ziehen wiederum weitere Verkäufe, wenn sogar nicht sogar Panikverkäufe nach sich. Und damit wäre aus meiner Sicht, wenn man eben auf den weiteren Preisverfall bei Bayer setzt, ja, dass wir hier von dem aktuellen Preisniveau bei rund, was haben wir hier, wenn wir hier rangehen, 26,40, also 26,38, eher dann die weitere Abwärtsbewegung begleiten kann, mit dem Stop-Loss dann über dem letzten wirklichen Hoch, und das ist dann hier aktuell bei 26,94, ja, ein bisschen Puffer vielleicht noch mit da rein, dann hat man hier aus meiner Sicht erstmal die Chance auf doch ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, die Möglichkeit auf ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis zu kommen, und dementsprechend kann man das ja mal so für sich prüfen. Ja, Sie sehen es auch, ich habe Ihnen jetzt hier nicht Apple mitgebracht, ich habe das mal so ein bisschen unterbrochen, aber ich denke, mit den drei eher Short-Kandidaten kann man durchaus sich mal beschäftigen und auch sicherlich die Idee, die ich hier mal mit Nike dann vorgestellt habe, auch unter dem Aspekt Buy and Hold, für sich mal prüfen, ob man nicht ab und an mal doch lieber auf den Chart schauen will. Kann ja der Wochenchart sein, ja, das muss ja keine Hektik werden, aber dann sieht man zumindest rechtzeitig, wenn sich was ergibt und man vielleicht Handlungsbedarf erkennt. Damit haben wir es auch schon wieder für die Marktwoche. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Lassen Sie mich gerne wissen, wenn Sie da noch Fragen haben. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und natürlich auch auf Ihre Wünsche. Wenn Sie irgendetwas stört, ich sage es immer ganz offen, bin immer offen für Feedback, auch kritisches Feedback. Meine Güte, wir sind ja erwachsen, aber stelle ich mich natürlich auch gerne darauf ein. Also lassen Sie das gerne auch hören. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Dann zunächst mal bei Fazit Forex am Donnerstag. Und bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.